Dorf, wo ich geboren bin, da kennt man mich, da zieht's mich hin. Das ist ja so ein richtiger Schunkelgassenhauer, den ihr uns da mitgebracht habt. Ganz herzlichen Dank, ihr tollen Sänger. Das Dorf, wo ich geboren bin, ist sicherlich nicht weltberühmt. Ich denke, das gilt wahrscheinlich für all die Dörfer, in denen ihr geboren seid. Oder ist jemand dabei, der in einem weltberühmten Dorf... Also Karlsberg kann da wahrscheinlich auch nicht mithalten, ganz egal wie. Ich denke, das gilt mit diesem Nicht-Weltberühmtsein nicht nur für die Dörfer, in denen wir geboren sind. Ich glaube, das gilt auch für unsere Leben. Das ist ja jetzt alles nicht so weltberühmt. Das ist ja alles irgendwie sehr privat. Und der erste Kuss, ganz egal, ob das jetzt hinterm Pausenhof war oder wo auch immer der stattgefunden hat, der erste Rausch, die Petra und ich mussten ein bisschen schmunzeln, dass man da irgendwie, wo habt ihr gelegen? Dann irgendwie im Hausflur oder so irgendwie, ne? Irgendwo haben sie dann gelegen. Der erste Diskothekenbesuch und das ging nicht mit dem Bus oder wie das war, ne? Oder wie war das? Das klingt ja ganz egal davon, unabhängig davon, ob man jetzt Freund von solcher Musik ist oder dann lieber doch die ernste Musik vorzieht, ganz egal. Das klingt ja nach ganz viel Romantik, oder? Und das hat man alles erlebt, genau. Und diese Romantik, all dieses Erleben, das sind doch Dinge, die wir irgendwie alle auch in uns tragen, oder? Also wir alle sind doch irgendwann gestartet mit so einer Vorstellung davon, wie es denn werden soll. Und es gibt Menschen, die sehr gern zurückdenken zu dieser Zeit, in der irgendwie das Leben noch leichter war oder leicht war. Das Leben ohne quietschende und krachende Hüften und Knie. Das Leben, in dem das Denken leicht war. Wo das irgendwie noch übersichtlich war, wo man wusste, was richtig ist, wo man wusste, was falsch ist, wo man sich nicht erst informieren musste bei irgendwelchen Infoabenden, weil kein Mensch mehr durchblickt. Wir alle sehnen uns doch irgendwie so ein Stück weit nach der Zeit zurück, die nicht nur einfach war, sondern wo auch das Erwarten groß war. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt, ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Zeiten, wo man so dachte, was ich will, kann ich erreichen. Die Welt steht mir offen. Und ich höre ein Pfff, weil wir doch irgendwie alle so ein bisschen weitergekommen sind. Ne? Und euer Vortragsstück ist ja da an der Stelle auch ein ganz ehrliches gewesen. Darum habe ich im Übrigen dem Dieter auch erlaubt und habe gesagt, ja, das könnt ihr singen. Weil es ein sehr ehrliches Lied ist. Weil das Lied nämlich endet damit, ich gehe oft den kleinen Weg hin zum Kreuz, wo Vater liegt. Und eines fernen Tages, da liege ich neben ihm, in dem Dorf, in dem ich geboren bin. Und spätestens bei dieser Liedstrophe, da hört doch die Romantik auf. Und ihr habt uns in eurem sehr bewegenden Halleluja-Vortrag uns da ja mit reingenommen in all dieses Bewegende, wie das eben ist, wenn man diese letzten Wege geht. Ihr habt uns ja so sehr mit reingenommen und wir alle wissen das ja, wie das ist, wenn man an Gräbern steht, an offenen Gräbern stehen muss. Wer unter uns hätte den Schmerz noch nicht aushalten müssen? Den Schmerz nicht nur um einen geliebten Menschen, sondern der Schmerz, weil mit dem Tod eines geliebten Menschen so viele Fragen mittransportiert werden. Fragen an das Leben, Fragen danach, was ist denn gekommen, was ist denn geworden aus diesem Diskothekenbesuch, was ist denn geworden aus dem ersten Kuss? Was ist denn geworden aus all meinen Träumen, aus all dem, was ich mir so vorgestellt habe für mein Leben? Bin ich derjenige geworden? Bin ich diejenige geworden? Ist mein Ehepartner der, den ich mir geträumt hatte? Habe ich diesen Traummann, die Traumfrau? Was ist geworden aus meinen Kindern? Sind es diese Kinder, mit denen ich angeben kann, auf die ich ganz stolz sein muss? Oder merke ich, bei uns zu Hause klemmt's? Und wie ist das mit diesen letzten Fragen? Wie ist das mit diesem Weg, der ja hoffentlich noch in ferner Zukunft liegt? So singt ihr es ja. Wissen wir das? Nein, wir wissen es nicht, wann dieser letzte Weg uns ruft. Wir alle haben schon viel zu viel Leben hinter uns. Das hat man an diesem Pfff gehört. Wir haben schon viel zu viel hinter uns und wir haben schon viel zu viel erlebt, als dass wir eben nicht wüssten, dass diese Strophen aus diesem Halleluja-Lied viel mehr in unser Leben passen als diesen schunkelten Gassenhauer und dieses so beschwingte Diskothekenliedchen. Und interessant finde ich, dass es den Menschen aus der Bibel kein bisschen anders geht. Und die Petra hat uns ja mit Nein genommen in diesen Psalm 102, der in meiner Übersetzung überschrieben ist mit das Gebet eines verzweifelten Menschen, der dem Herrn sein Leid klagt. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, dass ihr gestolpert seid beim Zuhören von diesem Psalm, was dieser Mensch beschreiben muss, wie es ihm geht. Herr, höre mein Gebet, vernimm mein Schreien, wende dich nicht ab, wenn ich in Not bin, höre mich, antworte, denn meine Tage vergehen wie Rauch und mein Körper brennt wie Feuer. Meine Tage vergehen wie im Rauch. Wir würden sagen, die Tage vergehen wie im Flug. Und ich muss immer dran denken, als mein Mann, als er 40 wurde und gefeiert hat und bei seinem Schwiegervater, bei meinem Papa steht und sagen muss, du weißt was, die letzten 10 Jahre, die sind vergangen wie nix. Und mein Papa, natürlich ein etwas altes, weiser Mann, musste schmunzeln, so wie ihr es tut, und musste sagen, weißt du, muss ich, Ibrahim, die nächste 10 Jahre, die vergehen noch viel schneller. Und dann, von 50 bis 60, geht es noch viel schneller. Wer würde das nicht genau so sagen können, die mein Leben vergeht wie im Flug? Und mein Körper brennt wie Feuer, mein Herz verdorrt wie Gras. Auf nichts mehr habe ich Appetit, mein unablässiges Klagen hat mich bis auf Haut und Knochen abwagern lassen. Und ich lasse es jetzt sein und ich möchte euch fragen, weil ich selbst immer wieder so erstaunt bin, hätten wir solche Befunde in der Bibel erwartet? Denkt man dann nicht viel mehr an so ein Halleluja und lobe den Herrn und alles ist ganz wunderbar? Nein, das ist es nicht. Die Bibel ist da ganz ehrlich. Die Bibel benennt ganz ehrlich, wie verzweifelt Menschen sein müssen. Und dieser Mensch mit diesem fiebrigen, mit diesem eitrigen Körper, dieser unruhige Geist, von dem er schreibt, dieser schlaflose Geist, wer kennt das von euch nicht, dass es manche Nächte gibt oder leider viel zu viele Nächte gibt, wo man einfach keine Ruhe findet über all dem, was einem umtreibt, wo man eben keine Antwort hat. Wo man eben nicht weiß, wie das weitergehen soll. Ich esse Asche statt Nahrung und fülle meinen Becher mit Tränen. Über deinen Zorn, und damit meint er Gott, über deine Wut. Denn du, Gott, hast mich aufgehoben und zu Boden geworfen. Und da ist sie, die liebe Not mit dem Kreuz. Und wer kennt das nicht? Diese liebe Not mit dem Kreuz. Wer kennt das nicht, diese Fragen, habe ich nicht gebetet? Warum hat er denn nicht geantwortet? Wer kennt das nicht, dass er sich manchmal fühlt wie aufgehoben und auf den Boden fallen lassen? Umso erstaunlicher, dass das eben nicht die Fragen und die Lebensrealitäten von Menschen sind, die mit Gott nichts am Hut haben. Nein, umso erstaunlicher, dass das genau da drin steht in diesem Buch. Wie sieht dein Lebensbefund aus? Bist du schaukelnd unterwegs? Oder bist du eher das leidgeplagte Schicksal auf dem Krankenhausflur? Welche Fragen stellst du? Welche Fragen stellst du Gott? Und ich muss euch gestehen, es gibt manche Fragen in meinem Leben, die stelle ich schon gar nicht mehr. Es gibt manche Themen, die sind so ausgelutscht und da ist man so leid erfahren und da ist man so leid müde, dass man das schon gar nicht mehr irgendwie auf den Tisch bringt. Und ich weiß nicht, was besser ist. Ein Autor der einiger, vieler Bibelbücher ist Paulus oder heißt Paulus. Und auch er ist ein Mann, dem es genau so oft genug ergangen ist. Auch er ist ein Mann, der weiß, was Leiden bedeutet. Der weiß, was physisches Leiden bedeutet. Und er ist ein Mann, der weiß, was psychisches Leiden bedeutet. Oft genug war er im Gefängnis. Oft genug wurde er geschlagen. All das weiß er. Und so beginnt er auch in dem Römerbrief, den er von Korinth aus damals an die christliche Gemeinde nach Rom schreibt. Und er schreibt im 7. Kapitel, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner natürlichen Persönlichkeit, nichts Gutes wohnt. Also er sieht den Befund. Er sieht das, dass es da Dinge gibt, die irgendwie nicht passen. Er sieht, dass das da Wünsche und Träume sind, dass er sich vieles ganz anders vorgestellt hätte. Aber dass der Befund seines Lebens ein anderer ist. Und er geht weiter und er schreibt, die Absicht, Gutes zu tun, ist zwar bei mir vorhanden, bei wem wäre das denn nicht? Wer von uns steht schon morgens auf mit dem Plan, heute mache ich mal richtig irgendjemand rund? Oder mit dem Plan, heute benehme ich mich mal richtig bescheuert? Das macht doch keiner von uns. Wir alle haben doch eigentlich das Bestreben, in uns gut zu sein. Das wollen wir doch eigentlich. Und dennoch schreibt es Paulus meines Erachtens sehr richtig, wenn er schreibt, die Absicht, Gutes zu tun, ist zwar bei mir vorhanden, aber nicht die Kraft, dieses Gute in die Tat umzusetzen. Das ist doch ein mindestens so ehrlicher Befund wie der des Psalmisten. Und Paulus geht einen Schritt weiter und verfolgert daraus in einem späteren Vers, was bin ich doch für ein beklagenswerter Mensch. Die Menschen der Bibel laufen nicht herum mit stolz geschwellter Brust. Vielleicht laufen einige von uns hier so rum. Ja, das gibt's. Diese Scheinheiligen, die kennen wir doch alle, oder? Aber diese Scheinheiligen, das sind nicht die Menschen der Bibel. Und es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied begreifen. Die Menschen der Bibel, das sind ehrliche Menschen mit ehrlichem Bekenntnis. Was bin ich doch für ein beklagenswerter Mensch? Wer wird mich herausretten aus diesem todgeweihten Leben, aus dieser todgeweihten Lebenssituation? Und da können wir hineinpacken, was immer wir in unserem Leben wahrnehmen an Tod. Und damit ist ja nicht der letztendliche physische Tod allein gemeint. Todgeweihte Lebenssituationen erleben wir immer da, wo Lebenssituationen, wo Begegnungen, wo Verhältnisse, wo Lebensumstände nicht lebenswert sind. Manch einer erlebt das über Jahre lang tagtäglich in seiner Beziehung zu Hause. Manch einer erlebt das in seinem Arbeitsumfeld. Manch einer erlebt das in seinem Körper. Wir hatten es, dieser Psalmist hat es geschrieben, ein brennender Körper. Schrecklich. Und all das schreibt Paulus. Küsse auf dem Hinterhof der Schule, Diskothekenbesuch und dann der erste Rausch im Treppenhaus oder nee, es war irgendwie anders. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir eher den Menschen ähneln, die ihr leidgeplagtes Schicksal auf irgendwelchen Krankenhausfluren dieser Welt verbringen. Interessant ist aber, dass Paulus jetzt einen Schritt weiter geht und dass er in dem nächsten Vers sagt, doch dank sei Gott durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. Und weiter schreibt er, gibt nun keinen Grund mehr, meine Lebenssituation, es gibt keinen Grund mehr, mich selbst zu verdammen. Da gibt es überhaupt keinen Grund mehr für. Es gibt keinen Grund mehr für die, die im Messias Jesus leben. Und jetzt könnte man ja an der Stelle sagen, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und er schreibt davon und er schreibt, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Paulus sieht also in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu Gott als dem Vater, darum der Begriff der Kindschaft, darin sieht er die Lösung aller Probleme. Und spätestens jetzt müssten ganz viele Fragezeichen über euren Köpfen erscheinen, weil das ist ja jetzt erstmal so ein bisschen komisch. Wieso soll denn darin plötzlich die Antwort sein? Und ich möchte, um das ein bisschen verständlicher zu machen, mit euch ein bisschen an eine andere Stelle rücken, an einer anderen Stelle anfangen. Also all diese Fragen, die uns beschäftigen, die Fragen danach, wie gehen wir denn um mit all diesen Lebenssituationen, mit diesen Lebenszeugnissen, die wir feststellen, wie gehen wir damit um, dass wir einerseits diese hohe Romantik haben, der wir ja alle irgendwie nachstreben, und aber auf der anderen Seite einfach sehen, diese Romantik zeigt sich in unserem Leben nicht. Wenn wir diese Fragen beantworten wollen, dann möchte ich jetzt mit euch ganz an einer anderen Stelle anfangen. Und euer Halleluja-Lied, das hat uns da schon so ein bisschen mit reingenommen. Ich möchte mit euch anfangen an der Stelle, die für Paulus grundlegend ist für seine Stellungnahme. Ich möchte bei euch an der Stelle anfangen, an der für Paulus klar war, das ist der Ausgangspunkt für all das, was er an Theologie, für all das, was er an Lebenswerten, Tipps weitergibt. Anfangen tut es damit, genau wie ihr das gesungen habt, mit einem Gott, der liebt. Anfangen tut das damit, dass ganz vorne in diesem Buch von einem Gott besprochen wird, der ganz anders als irgendwelche griechischen Götter, ganz anders als irgendwelche Götter von irgendwelchen Religionen, der nichts anderes im Sinn hatte, als weil er liebt, in eine Beziehung zu treten. Weil Liebe immer in Beziehung tritt. Und in diesem, dass dieser Gott liebt und dass dieser Gott in Beziehung treten will, erschafft er die Menschen. Und dann läuft das Ding aus dem Ruder. Und dann ist erstmal eine ganze Weile dieses Ding aus dem Ruder gelaufen. Genauso wie in unserem Leben. Wie oft laufen die Dinge aus dem Ruder und dann ist es halt so. Und dann, jetzt wird das ein bisschen flapsig, dann überlegt sich Gott da oben im Himmel, wie könnte ich denn das Ding wieder kitten? Wie könnte ich denn wieder dahin kommen, dass ich wieder in dieser Beziehung zu diesen Menschen leben kann? Und er überlegt sich, sich selbst in einer menschlichen Form auf diese Erde zu geben. Und das ist das, das ist Jesus Christus. Und Jesus Christus lebt auf der Erde und kann all das wieder kitten von all dem, wovon wir sprechen. Jesus Christus lebt hier auf der Erde und kann all den Menschen in ihrem Leid beistehen. Jesus Christus lebt hier auf der Erde und kann all diese Beziehungen, die irgendwie einen Riss haben, all diese Ambivalenzen zwischen dieser Romantik und zwischen diesem täglichen, alltäglichen Befund, all dafür kann Jesus da sein und kann da reinsteigen. Aber auch das läuft aus dem Ruder. Und Jesus stirbt an diesem Kreuz, darum dieses Symbol. Und Jesus steht wieder auf. Aber er verspricht einen Geist. Er verspricht sich selbst in Form eines Geistes, der nun immer bei uns sein wird. Wir versuchen jetzt, diese beiden Dinge da so mal aufeinander zu legen. Wir sind von der Frage gekommen, wie wir unsere Lebensbefunde, die so ganz anders aussehen als diese romantischen Gassenhauerlieder, wie wir unsere Lebensbefunde mit den Aussagen des Paulus nach diesem Doch, nee, alles ist ganz toll, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Es gibt keinen Grund mehr zur Verdammnis, es gibt keinen Grund mehr zur Traurigkeit. Ihr müsst das alles nicht sein. Wir sind von der Frage her gekommen, wie passt das denn zusammen? Wie kann man das denn dingfest machen, dass das nicht nur irgendwelchen frommer Schmuh ist? Wie kann man das denn dingfest machen, dass das nicht nur irgendwelche frommen Worte von irgendwelchen frommen Menschen sind, sondern wie kann man das dann so aufeinanderlegen, dass das tatsächlich passt fürs Leben? Paulus knüpft, und ich glaube, dass das die Logik und dass das die Antwort ist. Paulus knüpft eben nicht bei irgendwelchen Lebensantworten an. Dazu hat er selbst viel zu viel erlebt. Für Paulus liegt die Lösung des Problems, für Paulus liegt das Problem dieses leidgeprüften Lebens, für Paulus liegt die Lösung in diesem Verdammtsein des Lebens, in all diesen Not- und Todgeplagten Leben. Für Paulus liegt die Antwort in einer Beziehung zu diesem Gott, in einer Beziehung als Kind zu diesem liebevollen Vater, der von Anfang an nichts anderes wollte, als in einer persönlichen Beziehung zu uns zu stehen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Dieser Jesus, der gibt es ja hier nimmer. Also ob man das glauben will oder nicht, in der Bibel steht drin, dass er vor 2000 Jahren gestorben ist und auferstanden ist, es gibt ihn nimmer. Aber diesen Geist, den er uns lässt, diesen Spirit, den gibt es. Und das ist der, der in Solidarität mit uns steht. Und das ist das, was Paulus schreibt, und das ist das, wo ich mit euch jetzt hin will, weil das die Lösung ist, die Paulus für genau diese leidgeprüften Leben sieht. Paulus schreibt nämlich im 8. Kapitel, der Heilige Geist, das ist der, der uns hilft. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir, auch das ein unglaublich ehrlicher Befund, jetzt ist er weg, macht aber nichts. Auch das ein ganz ehrlicher Befund, denn wir wissen ja ganz oft noch nicht mal, was wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Das erfährt man manchmal ganz konkret. Petra hat uns im Wochenspruch das so ein bisschen vor Augen gestellt. Wer hätte das nicht schon erlebt? Ich hoffe, dass jeder von euch das schon erlebt hat, dass tatsächlich solche Engel auf Erden irgendwie in so ganz schlichten, einfachen Momenten uns zur Seite stehen. Das mag ein netter Blumenstrauß sein oder eine freundliche Karte oder einfach zwei anpackende Hände, die irgendwie da sind und die helfen. Ja, es gibt diese Hilfe. Es gibt diese alltäglichen Wunder, die wir vielleicht ganz anders nennen. Aber der Heilige Geist hilft, das erlebt unsere Welt, das erleben wir. Oftmals tatsächlich so alltäglich, dass wir es gar nicht dahin verorten. Und manchmal hilft der Heilige Geist tatsächlich übernatürlich. Und eigentlich passt es nicht hierher, aber weil ich den Film gestern Abend so cool fand, will ich es euch doch erzählen. Erinnert ihr euch noch 2009 im Januar? Da ist in New York diese Airbus-Maschine auf dem Hudson River gelandet. Erinnert ihr euch daran? Wir haben das, es wurde verfilmt, der Filmtitel heißt Sully. Und wir haben den gestern Abend als Familie geguckt. Und es war unglaublich. Dieser Film betrachtet das Ganze, dass diese Flugsicherung sagt, also nee, das kann ja gar nicht gehen. Unsere ganzen Computerberechnungen sagen, das geht nicht. Eine Wasserlandung gibt es so nicht. Das Ding muss zerschellen. Aber es hat geklappt. Diese 155 Menschen, die in diesem Airbus saßen, wurden innerhalb von 24 Minuten aus diesem 2 Grad kalten Hudson River evakuiert. Also guckt euch den Film an, das ist wirklich grandios, weil man dann sieht, dass da plötzlich so eine Fähre, die halt da von weiß ich nicht, A nach B schippert, die dann sagt, da vorne ist ein Flugzeug im Wasser. Und ja, also das ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das geht. Und das sind Wunder. Das sind Wunder. Ganz egal, ob man da jetzt hinten dran einen biblischen Gott oder einen Heiligen Geist verorten will, aber wir wissen das alles. Es gibt diese übernatürlichen Wunder. Aber um jetzt nicht selbst in diese Scheinheiligkeitsfalle zu tappen, muss ich euch sagen, es gibt auch die Momente, in denen wir vom Heiligen Geist gar nichts spüren. Es gibt diese Momente des nackten Lebens, in denen uns nichts anderes bleibt, als zu schreien, genauso wie dieser Mensch, der den Psalm geschrieben hat, geschrien hat. Es gibt diese Momente des Lebens, wo wir eben nichts spüren von dieser Hilfe des Heiligen Geistes, wo wir nichts spüren von diesem Kreuz, wo das blanke Entsetzen uns vor Augen steht. Und dennoch ist er da, dieser Geist, und betet mit uns, mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und dieser Vers hat mich getroffen in einem Moment meines Lebens, in dem ich nicht mehr wusste, was ich eigentlich sagen soll. Das passiert ja selten, aber es passiert auch. In dem ich nicht wusste, indem ich mich so ohnmächtig gefühlt habe. Und es hat mich unglaublich berührt zu sehen, nein, das ist nicht die Geschichte einer abgehobenen Gottheit. Das ist nicht die Geschichte eines Gottes, der darauf wartet, dass wir endlich mal so ein bisschen in die Puschen kommen und es dann besser wird. Nein, der Heilige Geist selbst betet mit einem Seufzen. Und was soll das denn anderes sein als ein hochemotionales Solidarisieren mit uns? Was soll das denn anderes sein, wenn er seufzt, als dass er uns sieht, dass er den Kern unseres Leidens sieht? Dass er genau diese Fragen sieht, dass er sieht diese Ambivalenzen zwischen diesen wunderschönen romantischen Liedern und zwischen all dem, was uns dann aber tagtäglich begegnet. Unabhängig davon, ob wir es spüren oder nicht, er betet für uns und er seufzt und er leidet mit uns. Und wenn euch irgendein arroganter Pimpf über den Weg läuft, der euch abklatscht mit einem, ich bete schon für dies, wird schon alles gut. Nein, das ist nicht der biblische Befund. Denn der ist ein Mitfühlender, ein Mitleidender und ein ganz konkreter Gott, ein Heiliger Geist, der selbst dann für uns betet, wenn uns die Worte fehlen. Und wer, auch das ist was, wer hätte von uns das noch nicht erlebt, dass in Anbetracht von Not wir gar nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Oder dass wir vielleicht wissen, was wir sagen wollen, aber gar nicht wissen, was wollen wir denn eigentlich denken? Wo soll es denn eigentlich hingehen? Ich habe viel geredet und ich möchte das jetzt so ein bisschen zusammenfassen mit euch. Wir haben angefangen mit diesem tollen Lied. Mit diesem tollen Lied, das uns mit hineinnimmt in all das, was wir Menschen möchten. In all das, was wir Menschen möchten, wo unser Leben gelingen soll. In all das, was wir gut finden, was wir richtig finden. Aber dieses Lied hat uns auch mit hineingenommen in all die Fragen, die eigentlich zu groß und zu schwer sind. In all die Fragen, die uns das Leben stellt und die uns der Tod stellt. Und die Bibel steigt da ganz arg mit ein. Auch die Bibel kennt diese Fragen. Auch die Menschen der Bibel sind Menschen wie du und ich, wie wir alle. Aber es macht plötzlich Sinn, dass Petras Psalmist nach all dem, dass er sein Leid geklagt hat, dass er dann in späteren Versen erwähnt, denn Gott hat herabgeschaut. Zuerst muss er ja bekennen, du hast mich hochgehoben fallen lassen, aber dann später bekennt er, denn Gott hat herabgeschaut und das Stöhnen der Gefangenen gehört und die Todgeweihten befreit. Das ist das, was wir da jetzt dann auch da drin stehen haben in diesem Psalm. Oder es macht Sinn, dass Paulus eben sagen muss, nein, macht euch keine Sorgen, ihr Kinder Gottes, macht euch keine Sorgen. Obwohl wir so sehr in unserem Leben sehen, dass wir das, was wir tun wollen, eigentlich überhaupt nicht tun. Obwohl wir in unserem Leben so sehr sehen, dass wir nicht die sind, die wir so gerne wären. Obwohl wir mit unseren ganzen Fragezeichen und mit unserem ganzen Leiden so sehr in unserem Leben drinstecken, macht euch keine Sorgen, ihr seid nicht allein. Der Geist Gottes ist da. Diejenigen, die Gottes Kinder sind, die das glauben, die glauben, dass Jesus gelebt hat, den verspricht er den Heiligen Geist und der ist da und der hilft. Ich gehe oft den kleinen Weg hin zu dem Kreuz, wo Vater liegt. Ja, und eines fernen Tages, da lieg ich neben ihm in dem Dorf, in dem ich geboren bin. Wie sieht dein Lebensbefund aus? Hast du Antworten auf die Fragen deines Lebens, auf die kleinen und die großen? Bist du bereit für diesen Tag? Die Bibel verspricht, dass wir das nicht alleine tun müssen. Die Bibel verspricht uns nicht den Himmel auf Erden, aber sie verspricht uns einen Tröster, der bei uns ist, ob wir es spüren oder nicht, der uns hilft, der für uns betet und der mit uns geht. Und zwar über diesen letzten Weg hinaus bis in die Ewigkeit. Kannst du das glauben? Willst du das glauben? Amen.